Heute schauen wir das Thema an, was sagt Paulus zur spezifischen Gabe der Prophetie. Wir sind in dem Kapitel 12 bis 14, wo es um Geistesgaben geht. Und ich finde es ganz spannend zu sehen, dass Geistesgaben für den Paulus ein integrierter Teil sind von unserem Gemeindeleben. Das ist nicht etwas Privates für dich irgendwo in deinem Kämmerli, du und dein Heiland. Sondern Geistesgaben gehören zumindest in die Gemeinde und sind auch für die Gemeinde da. Ich wiederhole ein paar Sachen von letzten Sonntag. Letzten Sonntag war der Schwerpunkt auf Gottes Stimme hören. Das ist ja sehr verwandt mit dem Thema Prophetie. Der Paulus schreibt im 14. Kapitel: Bemüht euch aber um die Fähigkeiten, die uns durch Gottes Geist gegeben werden. Und wenn ich das sage, denke ich vor allem an die Gabe des prophetischen Redens. Geistesgabe, betonte Paulus, sind geh der Gemeinde, dass wir uns gegenseitig aufbauen. So sagt er, aber noch besser wäre, und da macht er einen Vergleich mit der Zungenrede, ihr könntet alle in Gottes Auftrag prophetisch sprechen, damit die ganze Gemeinde einen Gewinn davon hat. Und er macht es noch ein bisschen deutlicher. Wer dagegen prophetisch redet, der hilft anderen, im Glauben an den Herrn zu wachsen, und er ermutigt und tröstet sie. Wer prophetisch redet, der stärkt die ganze Gemeinde. Das ist so der Boden, auf dem wir stehen, wo wir letzten Sonntag miteinander angeschaut haben. Was mir gefällt am 1. Korintherbrief, und ich hätte auch die ganze Predigtserie können überschreiben mit dem Thema Ausgewogenheit. Der Paulus ringt immer wieder in all diesen Fragen, wo die Korinther am Miteinander kehren sind. Wer hat Recht? Ringt der Paulus um eine Ausgewogenheit. Und wenn wir heute das Thema Prophetie anschauen, dann ringt auch der Paulus in dieser Frage um Ausgewogenheit. Da schreibt er zwar an Thessalonicher: Unterdrückt den Heiligen Geist nicht, verachtet das prophetische Reden nicht, sondern prüft alles, was gesagt wird, und behaltet das Gute. Wenn es um Prophetie geht, dann könnte ich heute Morgen einfach von meinem persönlichen Erleben auch von Sachen reden, die unglücklich laufen in unseren Kreisen. Wo zum Beispiel über Prophetie Machtmissbrauch geschieht. Aber Machtmissbrauch kann man auch anders machen in unseren Gemeinden, ohne Prophetie. Vielleicht hast du einen Bezug zur Prophetie und sagst, ja, da ist der Prophet dann aber daneben gelegen. Und vielleicht bei etwas, wo weh tut hat, wo dich auch verletzt hat. Und so schreibt der Paulus: Verachtet es nicht. Scheinbar stehen einzelne von uns immer wieder in der Gefahr, das Thema auch mit dem Kind. Wie hat Gott das Kind aus dem Bad? Irgendwie. He? Das Kind mit dem Bad ausschütten. Ich glaube, ganz ein typisches Thema, das da dazu trifft. Der Paulus sagt, in dieser Ausgewogenheit gehört auch das Prüfen. Anschauen, stimmt das? Stimmt das für mich? Passt das in unsere Situation? Redet Gott jetzt zu mir oder vielleicht auch zu jemandem anderen? Da habe ich manchmal das Gefühl, in gewissen Kreisen kommt man nicht mehr zum Prüfen aus. Man prüft nur noch. Und glaube ich, ganz viel Segen geht verloren. Mir spricht der letzte Vers besonders, der letzte Teil besonders an. Behaltet das Gute. Ich war immer wieder auch umgeben von ziemlich auch extremen Leuten. Und haben wir dürfen lernen, da gibt es ganz viel Gutes, wo ich mir einfach behalten darf und wo Gott zu mir redet. Ausgewogenheit. Jetzt habe ich euch letzten Sonntag ein Versprechen gemacht, weil es mich gedacht hat, das ist doch so spannend, wenn wir die drei Kapitel anschauen, wie passt das alles zusammen, oder Paulus über Geistesgaben sagt, nur mal schon über die, die irgendetwas damit zu tun haben, dass geistliche Worte mir uns vermittelt. Ich gebe euch einfach so eine kleine Auswahl. Denn dem einen wird durch den Geist das Wort der Weisheit gegeben, einem anderen aber das Wort der Erkenntnis nach demselben Geist, einem anderen aber Weissagung, Unterscheidung der Geister, Auslegung der Sprachen, denn wird von verschiedenen Geistesgaben geredet, von Apostel, Propheten, Evangelisten. Und ich habe mir viel Mühe gegeben und habe gedacht, ich versuche euch ein bisschen einen Überblick zu geben, wie passen denn die zusammen, wie überschneiden die sich auch, wie ergänzen sie sich. Und nachdem ich einen Haufen gelesen habe, habe ich das Gefühl gehabt, da nützt doch alles miteinander nicht. Wenn du Fragen hast, ich habe da auch noch ein paar schlaue Bücher. Die viel spannende Frage ist doch, welche Rolle darf Prophetie in deinem Leben spielen? Die Frage, wenn du vorher Zeit hast, dann versuch da auseinanderzubeineln. Aber die Frage ist doch, wie erlebe ich die Gabe vom Heiligen Geist ganz praktisch in meinem Leben? Jetzt habe ich gerade gesehen, dass ich besser umstelle auf Hochdeutsch und so stelle ich mir jetzt um auf Hochdeutsch. Und ich gebe den Böck gerade weiter an meine Frau. Ich habe sie gefragt, ob sie uns nicht einfach etwas teilhaben lässt an dem, wie sie die Gabe der Prophetie erleben durfte und auch wie sie die Gabe der Prophetie immer wieder erleben darf. Priska?
Also, ich erzähle euch ein wenig über meinen Weg mit den Geistesgaben. Ich bin mit einem Mutti aufgewachsen, das für mich im Glauben ein großes Vorbild ist und war immer. An einem Morgen nach dem Gottesdienst ist sie nach Hause gekommen und dann hat sie gesagt, ach, neben mir ist eine Frau gesessen, die ist aus einer anderen Gemeinde gekommen. Ach, die hat immer vor sich hingeschwaffelt. Ich denke, sie hat in Zungen gesprochen. Und ich dachte immer, sie meint sicher, sie sei etwas Besseres. Dann bin ich in Rommenshorn, in der Krishona gewesen und da wurde dieses Thema mit den Geistesgaben, es war einfach kein Thema. Ich habe den 1. Korinther 13 sehr gut gekannt, das Thema der Liebe, aber das Kapitel 12 und 14, darüber habe ich nie was gehört. Auch über die anderen Texte im Neuen Testament, die über die Geistesgaben sprechen. Und so habe ich dann mit der Zeit verstanden, dass das ein Thema ist, das halt immer wieder auch Spannungen und Spaltungen und Streit in der Gemeinde gibt. Es gibt so ein paar allergische Themen. Es gibt das Thema der Taufe, gibt Spaltung, das Thema vom Abendmahl kann eine Gemeinde spalten und die Geistesgaben. Das sind so berühmte Themen, die können einfach so richtig das Blut hochgehen lassen, dass auch die frömmsten Leute dann manchmal Krach haben zusammen. Und so ist eine gute Methode für eine Gemeinde zu sagen, dieses Thema lassen wir auf der Seite, dann haben wir auch keinen Streit. Und das fand ich eine gute Idee. Ich bin dann auf der Bibelschule gewesen und da hat man auch so more or less so diese Haltung praktiziert. Aber In einer Woche, da ist ein Bibellehrer gekommen, das ist der John Wimber gewesen von der Vineyard-Gemeinde. Und er hat uns eine Woche lang, er hat nicht über die Geistesgaben gesprochen, aber er hat in einer Fröhlichkeit, in einer Selbstverständlichkeit gesagt, wie er prophetisch hört und redet und in Zungen spricht und Heilungen erlebt. Das war für ihn das Normalste der Welt, dazu brauchte er uns gar nichts zu erklären. Ich habe dann immer wieder so für mich gedacht, Herr, ich möchte das selber auch verstehen. Ich möchte auch aus der Bibel verstehen, um was es da geht. Ich war dann in Afrika und dort war das Thema kein Problem. Viele haben die Geistesgaben einfach gelebt. Ich habe immer diesen Wunsch gehabt, mehr zu verstehen. Und im Jahr 2009 habe ich die Gelegenheit bekommen, Seminare zu besuchen bei Walter Penshorn zum Thema Geistesgaben. Das ist ein genialer Bibellehrer. Mir hilft es immer sehr, wenn ich selber von der Bibel her verstehe, um was es geht.
Du musst dann ins Mikro ein bisschen besser
platzieren. Ich habe diese Seminare erlebt und habe sehr viel gehört und es hat mich unheimlich ermutigt. Zwei Schlüsselstellen haben mein Leben in diesem Bereich verändert. Und die lese ich euch. Die eine ist Johannes 10, 27, da heißt es, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Also, einfach ein Fakt. Meine Schafe hören meine Stimme. Priska, du bist ein Schaf von diesem Jesus, das ist keine Frage. Also höre ich seine Stimme. Hat mir sehr gut getan zu wissen, wahrscheinlich habe ich sie schon oft gehört und habe einfach mir keine Gedanken gemacht. Ein anderer Schlüsselvers, den lese ich euch vor, der war sehr wichtig für mich. In Lukas 11, 11. Wenn von euch der Vater ist, wird der Sohn um einen Fisch bitten. Und wird er ihm statt des Fisches etwa eine Schlange geben? Oder hat auch, wenn er um ein Ei bete, er wird ihm doch nicht einen Skorpion geben? Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird der Vater, der vom Himmel gibt, den Heiligen Geist denen geben, die ihn bitten? Das hat für mich eine Welt aufgetan. Ich konnte meine alten Gedanken ablegen. In diesen Seminaren mit Walter Penshorn hat es ein Team gegeben, die alle gut trainiert waren im Hören auf Gott und jeder durfte sich mal von einem von diesen Leuten prophetisch dienen lassen. Ich auch. Für mich war es das erste Mal in dieser Art und Weise. Ich lese euch jetzt vor, wie drei Beispiele, ich habe hier eine ganze Seite. Das ist so gewesen, jemand hat prophetisch gesprochen, mir zugesprochen und das wurde dann aufgenommen und als ich zu Hause war, habe ich das aufgeschrieben, weil ich gedacht habe, wenn diese Dinge von Gott kommen, dann sind die so kostbar, die behalte ich mir. Und das ist für mich ein richtiger Schatz. Ich erzähle euch jetzt einfach vom ersten Mal, wo ich das so erlebte. Da hat die Person, die mir gedient hat, hat gesagt, ich habe den Eindruck, dass die Aussage aus 2. Timotheus 1, Vers 7, nämlich Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Dieser Aspekt von Besonnenheit ist etwas, was in besonderer Weise auf dein Leben zutrifft. Dass der Herr dir eine Besonnenheit geschenkt hat. Und die Kombination vom Ersten, was er gesagt hat, die Kombination von Besonnenheit und von Lachen, die prägt dein Leben und du wirst eine gute Zeit vor dir haben. Was ist für mich so besonders gewesen? Das ist für mich unglaublich gewesen, wie bei Monika vorletzten Sonntag. Ich mache ja Beratungen. Auf meinem Beratungstisch habe ich diesen Vers, der liegt in der Mitte, das ist mein absolutes Motto, das ist mein Leitvers, das ist mein Seelsorgevers und der heißt, Gott hat uns nicht einen Geist der Verzagtheit gegeben, sondern der Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Für mich war das wie so ein, ach, dieser Gott, der sieht mich, ich bin da auf dem rechten Weg und dieser Vers, alle, die schon mal bei mir waren, die sehen diesen Vers und die wissen, Das glaube ich zutiefst und das gebe ich auch weiter. Ein nächster Aspekt, den er sagte: Ich habe auch den Eindruck, dass du vor vielen Jahren, es muss bestimmt vor 10 oder mehr Jahren gewesen sein, in einem geistlichen Dienst involviert warst und irgendwas ist schiefgelaufen. Es gab irgendwie einen Zusammenbruch einer Sache und das hat dich innerlich sehr verletzt, auch enttäuscht, weil du mit voller Hingabe in dieser Sache drin stehst. Dann geht es weiter und sei es, aber Gott wird das wiederherstellen und wird etwas Großes draus machen. Ich wusste sofort, um was es geht. Wir kamen von Afrika zurück. Andreas hat die Leitung der Bibelschule übernommen und nach 3 Monaten ist dieses ganze Ding zusammengebrochen. Ich war so, das hat mich so durcheinander gebracht. Es ist ja so ein Phänomen, als Frau neben einem Mann, für Andreas war es auch eine Riesenkrise und eine Enttäuschung, aber als Frau daneben empfindet man manchmal die Sache noch viel schlimmer. Für mich war es total schlimm. Und einfach zu hören, dieses Prophetische, es hat genau gestimmt, es war etwas mehr wie 10 Jahre vorher. Und einfach zu wissen, Gott hat mich gesehen, er hat es gesehen, er hat es zugelassen und er hat das Gute draus gemacht. Das war für mich einfach so genial. Und jetzt das Letzte, hat er gesagt, das war das Letzte. Und dann sehe ich auch, eine Person trägt einen Koffer in der Hand. Ich verstehe nicht genau, was das symbolisieren soll. Irgendwie eine Veränderung, Umzug. Aber, dass der Herr sagt, es wird für dich eine gute Sache sein. Das war das Letzte. Das war 2009. Wir sind gerade umgezogen gewesen von der Krishona, von einer intensiven Zeit, in eine Zwischenzeit. Ich habe gerade die Zyklette hinter mir gehabt und habe richtig Freude gehabt, dass ich jetzt endlich Vollgas meine Beratungsarbeit leben kann. Und ich habe so im Herzen gedacht, ach, da können wir jetzt bleiben. Und dieses Wissen, das war also im Oktober, wir waren im August umgezogen, ich war noch nicht erholt so richtig, aber es hat mich so berührt, einfach zu wissen, Gott sagt mir, Priska, du wirst den Koffer wieder in die Hand nehmen, kein Problem, ich komme mit dir und es wird für dich eine gute Sache sein. Diese gute Sache, die habe ich jetzt hier 10 Jahre in Rainach erlebt. Ich habe dann die Koffer gepackt und das war für mich am Anfang sehr zäh hier. Und dieses Wissen, Gott ist da, er will das, ich bin am richtigen Platz, das hat mich immer rausgenommen. Und es ist für mich wahrlich eine gute Sache hier. Gut, so wurde mir prophetisch gedient. Wie mache ich es? Ich habe dort in diesen Seminaren ziemlich genau das gelernt, was Philipp und Fabian uns erzählt haben, wie sie es machen. Es ist wirklich übereinstimmend von einer. Und ich praktiziere das in meinem Alltag. Manchmal vergesse ich es natürlich wieder und dann mache ich es wieder, weil es mich total ermutigt. Letzte Woche, da habe ich um 8:30 eine Beratung gehabt mit einer Person und ich habe gemerkt, ach, das Thema ist so chronisch und schon so schwer. Und dann bin ich im Wohnzimmer wieder auf dem Boden gesessen. Wenn wir prophetische Dinge von Gott empfangen wollen, dann müssen wir Zeit haben. Gott redet gerne durch die Bibel, sehr gern, aber er gibt einem auch manchmal Eindrücke. Aber man muss Zeit haben. So bin ich da auf dem Teppich gesessen und habe einfach gesagt, Herr Jesus, ich warte jetzt, was hast du mir für diese Person? Und mein Hirn war leer, genauso wie es Philipp erzählt hat. Es war komplett leer und irgendwann kam dann diese Melodie in meinem Satz, wo's her vor Engel führt, nur dieser Teil ist mir in den Sinn gekommen, immer noch, wo's her vor Engel führt. Dann habe ich in meinem Hirn gesucht, woher kenne ich das, was ist das für ein Lied, habe es nicht gefunden. Und dann habe ich gesagt, gut, ich schreibe einfach diesen kleinen Satz auf. Dann ist die Person gekommen, sehr, weiß nicht genau, wie sie steht im Glauben. Und dann habe ich einfach zu ihr gesagt, ich habe gerade vorher noch für dieses Gespräch gebetet und habe diesen Satz gehört, vielleicht von Gott, vielleicht hat er eine Bedeutung für dich, habe ihm den Zettel hingelegt. Und dann haben wir das Gespräch angefangen, ganz normal, wie ich Gespräche führe. Und irgendwann ist er ist die Person so aufgesessen, Tränen sind ihm über das Gesicht gelaufen, dann hat er den Zettel in die Hand genommen und dann hat er gesagt, jetzt habe ich mich in den vergangenen Wochen immer wieder freiwillig Versuchungen ausgesetzt, schwierigen Situationen und es ist nie etwas passiert. Und jetzt weiß ich, ein Heer von Engeln hat mich bewacht und er war total berührt. So könnte ich euch Geschichten und Geschichten erzählen, wie ich es ganz simpel, ganz einfach erlebe. Die Woche hat mir Noemi Müller ein WhatsApp geschickt und sie hat eine Aussage gemacht und mir etwas dazugelegt. Es hat mich mitten ins Herz getroffen. Es hat mir auch ganz viel Ermutigung gegeben, jetzt heute Morgen da hinzustehen und euch zu erzählen, wie ich selber Geistesgaben erlebe. Danke, Noemi. Wir sind als Christen immer wieder wie ein trockener Schwamm und wir haben es immer wieder nötig, dass wir Freude erleben und Ermutigung erleben. Und der Teufel ist so clever. Er kann uns nicht wegnehmen von Gott, da hat er keine Chance. Aber er kann sorgfältig beachten, dass wir nicht so viel Freude haben, dass es uns nicht so gut geht. Und so hält er so ein bisschen die Hand auf die Sachen, die besonders viel Ermutigung und Freude auslösen. Und darum denke ich, es ist einfach so nötig, dass wir uns dem aussetzen, dass wir diesen Weg gehen. Vielen Dank.
Ich gebe jetzt trotzdem noch ein bisschen Theorie weiter zum Thema Prophetie. Herzlichen Dank. Ja, Paulus betont das immer wieder, dass wenn wir prophetische Worte selber empfangen oder jemand anders über uns ausspricht, fordert uns heraus, es zu prüfen. Johannes schreibt das auch in seinem Brief. Meine Lieben, glaubt nicht jedem, der behauptet, dass er Gottes Geist hat. Prüft vielmehr genau, ob es wirklich von Gott stammt, was er sagt. Es hat in dieser Welt schon viele falsche Propheten gegeben, die alle Vorgaben im Auftrag Gottes zu reden. Wir sind aufgefordert zu prüfen. Aber ich glaube, es kommt darauf an, dass wir gut verstehen, um was geht es dabei. Wir sind alle stark geprägt vom prophetischen Dienst, wie er uns beschrieben wird im Alten Testament. Und im Alten Testament ist das, was Propheten gesagt haben, absolut verbindlich. Oft beginnt es damit, dass sie sagen, so spricht der Herr. Und dann gibt es nicht viel zu diskutieren. Wer nicht auf das hört, was er, der Prophet, in meinem Namen sagt, den werde ich dafür zur Rechenschaft ziehen. Das ist die Situation im Alten Testament. Interessant ist, dass aber schon im Alten Testament es eine ganz große Spannung gibt zwischen richtigen und falschen Propheten. Und deshalb geht es im Alten Testament nicht darum, die Prophetie zu hinterfragen, sondern zu fragen, spricht diese Person wirklich im Namen Gottes? Wenn ein Prophet etwas im Namen des Herrn vorhersagt, wenn er sagt, so spricht der Herr, und es nicht eintrifft, dann ist seine Botschaft nicht vom Herrn. Dieser Prophet hat eigenmächtig gehandelt und ihr sollt nicht auf ihn hören. Diese Haltung, Prophetie im Alten Testament, prägt viele von uns. Und es ist wichtig, dass wir lernen zu verstehen, dass Prophetie im Neuen Testament eine neue Ausrichtung hat. Auch in der Richtung, dass im Alten Testament die Propheten sehr oft warnen mussten und Gericht voraussagen mussten. Wir haben das im Text im 1. Korintherbrief gelesen. Die Betonung im Neuen Testament liegt auf Auferbauung, Ermutigung, Trost und Wegweisung. Das ist ein anderer Schwerpunkt, den die Prophetie im Neuen Testament hat. Und Paulus beschreibt uns, dass ein Prophet im neutestamentlichen Sinn ein Bild, eine Vision, ein konkretes Wort, ein Eindruck weitergibt, aber dann die Zuhörer das beurteilen, interpretieren dürfen, was er sagt. Aus dem Grund platziert auch Paulus Prophetie ganz stark mitten in die Gemeinde, mitten in die Gemeinschaft hinein. Auch von den Propheten, die Gottes Botschaften empfangen, sollen zwei oder drei sprechen. Hier redet Paulus über was geschieht im Gottesdienst. Die anderen sollen das Gesagte beurteilen. Das passt nicht zu dem, was wir wissen von Prophetie im Alten Testament. Das ist eine Veränderung. Und ich werde sehr hellhörig, wenn heute jemand aufsteht und sagt, so spricht der Herr. Ich habe das Gefühl, dann habe ich jemanden vor mir, der selbst noch ziemlich unreif ist. Ich gebe euch ein Beispiel, das finde ich sehr spannend. Paulus ist auf dem Weg nach Jerusalem und er kommt nach Philippus und in dieser Stadt trifft er sich mit den Christen. Und dann kommt ein Prophet, der Agabus. Und der Agabus, der nimmt dem Paulus sein Gürtel ab und bindet seine Hände und Füße mit dem Gürtel von Paulus. Und dann sagt er, der Heilige Geist erklärt, so wird der Besitzer dieses Gürtels von den führenden Männern der jüdischen Gemeinde in Jerusalem gefesselt und den fremden Völkern ausgeliefert werden. Das ist die Prophetie des Agabus. Und all die Gläubigen, die da sind, die sagen, Paulus, jetzt gibt es nur noch eines, nicht nach Jerusalem. Versteck dich irgendwo. Ab nach Spanien. Und Paulus? Er sagt, ich gehe nach Jerusalem. Hat er die Prophetie nicht gehört? Paulus sagt, mach mir doch das Leben nicht schwer, weil alle sind am Weinen. Wir baten Paulus inständig, nicht nach Jerusalem zu gehen. Und dann sagt Paulus, ich bin bereit für Jesus, den Herrn, zu sterben. Und er geht nach Jerusalem und es geschieht genau das, was Agabus gesagt hat. Hey, wie interpretieren wir das? War Agabus ein falscher Prophet? Nein, es ist genau das geschehen, was er gesagt hat. War Agabus ein Trottel? Der hat sich vielleicht gefühlt wie ein Trottel, oder? Der hat eine Botschaft und der Paulus, der hält sich nicht dran. Ich sage das ganz bewusst, weil ganz oft Gott uns auch Eindrücke schenkt. Und die Angst, ja und wenn die andere Person nichts damit anfangen kann, dann bin ich doch ein Trottel. Nein, Agabus hat einfach seinen Auftrag erfüllt. Er hat das weitergegeben, was Gott ihm aufs Herz gelegt hat. Und Paulus? Paulus hat das gehört. Und ich denke, ich gehe davon aus, Paulus hat einfach gesagt, ja, ich weiß. Und Gott hat schon sehr deutlich auch zu mir gesprochen, dass wir passieren, geht trotzdem. Versteht ihr etwas von neutestamentlicher Prophetie? Da steckt ganz viel auch von einem Ringen dahinter. Wie gehen wir damit um? Wie interpretieren wir? Was heißt das jetzt für uns? Und darüber spricht das Neue Testament. Prophetische Aussagen sollen, müssen interpretiert, geprüft werden. Ich habe euch gesagt, Paulus spricht in Kapitel 12 bis 14 über die Geistesgaben. Und zwischen hinein in Kapitel 13 spricht er über die Liebe, dass Geistesgaben nur genutzt werden können, wenn es auf der Basis der Liebe passiert, dass wir einander dienen wollen. Und in diesem 13. Kapitel hat er noch einen zweiten Aspekt. Nämlich, dass unser Erkennen heute immer noch Stückwerk ist. Bruchstückhaft, oft verschwommen, verzerrt. Und darum ringen wir darum, was es bedeutet. Denn was wir erkennen, ist immer nur ein Teil des Ganzen. Und die prophetischen Eingebungen, die wir haben, enthüllen ebenfalls nur ein Teil des Ganzen. Jetzt sehen wir alles nur wie in einem Spiegel und wie in rätselhaften Bildern. Dann aber werden wir Gott von Angesicht zu Angesicht sehen. Das ist unsere Situation heute auch im Umgang mit Prophetie. Ich wurde anders geprägt. Ich bin auch in der Kishona aufgewachsen. Und da ging es immer bei Prophetie um die Frage, ist es von oben oder von unten? Und es gab nur die beiden Varianten. Ist es von Gott? Oder ist es vom Teufel? Mir hat es sehr geholfen, zu merken, dass alles, was wir tun, weil wir noch unterwegs sind, auch immer durchmischt ist von sehr vielem Menschlichen, Seelischem, Emotionalen, was wir wahrnehmen, auch immer durchmischt mit unserer Prägung. Und von daher geht es nicht nur um die Frage, ist das von oben oder von unten, sondern das erlaubt uns, weil es da eine Grauzone gibt, einfach auch hinzuschauen, wird dieser Weg bestätigt, führt Gott wirklich in diese Richtung, kann ich mich darauf verlassen. Und so dürfen wir mit Prophetie mutig, fröhlich unterwegs sein. Ich glaube, dass der Schlüssel für diese Geistesgaben in unserer Vertrautheit mit Gott und seinem Wort ist. Und dass uns das befähigt, urteilen zu können. Propheten, die für mich eine große Bedeutung hatten, waren Männer und Frauen, die waren vertraut mit Gott und die waren vertraut mit seinem Wort. Und wenn heute Bibellesen nicht mehr besonders in ist, wir keine Zeit mehr dazu finden, wenn wir Reden Gottes prüfen wollen, dann müssen wir Männer und Frauen der Bibel sein. Dann müssen wir einen stetigen Umgang, eine Vertrautheit haben mit dem Vater im Himmel. Das gehört dazu. Mich spricht dieser Vers sehr an. Als Christen ist uns die Herrlichkeit Gottes nicht länger verhüllt. Priska hat gesagt, seine Schafe hören seine Stimme. Gott möchte zu uns sprechen. Gottes Herrlichkeit ist nicht verhüllt. Sie ist für jedermann sichtbar und jetzt kommt's, je mehr Gottes Geist unser Leben bestimmt, umso mehr bekommen wir Anteil an dieser Herrlichkeit. Das ist ein Prozess und dem wollen wir uns stellen. Ausgewogenheit. Hören. Prophetie empfangen ist kein Selbstzweck. Es zählt das, was wir nachher umsetzen. Und ich glaube, ganz wichtig ist, dass wir miteinander unterwegs sind und uns gegenseitig ermutigen, auf Gottes Wort zu hören, aber dass wir uns auch gegenseitig helfen, zu unterscheiden, zu prüfen. Verstehen wir sein Reden richtig? Dafür möchte ich beten. Herr Jesus, du sprichst so eindeutig davon, dass du ein redender Gott bist. Und wir haben es so dringend nötig, dass du hineinredest in unsere Lebenssituationen. Und wir haben es nötig, dass wir einander dienen können mit dem, dass wir füreinander hören und dass wir einander ermutigen können, auch mit dem, was du uns ganz spezifisch schenkst, auch in deinen prophetischen Reden. Ich möchte dich bitten, dass wir diese Ausgewogenheit des sich ausstrecken und des darum ringen, was meinst du, Gott, damit, dass wir da einen gesunden, guten Weg finden.